weil ich gefragt worden bin nach den Handouts, also die Folien, das Folienprotokoll. Da werden wir auch nicht alles, aber einiges auch verwenden im Unterricht. Darum habe ich es euch ja in der Gesamtschau mitgegeben. Wie gesagt, ein paar Grafiken werde ich vielleicht nicht verwenden. Mal schauen, wie es mir vom Zeitmanagement her gelingt. Und diese Übersicht, der Kolosserbrief, das soll als Ergänzung dienen zu dem, was ich vortrage. Ja? Also ich werde mich nicht an diese Punkte in der Übersicht halten. Aber er folgt derselben Struktur, die ich auch verwende. Ja? Aber dieser Ewald Keck, von dem ich diese Übersicht ja habe, der das auch erlaubt, das ist keine illegale Kopie, finde ich, er macht es wirklich gut und hat gute Art, das aufzuarbeiten. Vielleicht auch als Tipp diese Homepage Route 66. Er hat ganze Neue und Alte Testament so Zusammenfassungen erarbeitet. Also wenn ihr da was braucht, das ist ein Tipp, kann man nachschauen. Ich finde, er macht es sehr gut. So, weiter zu der Gemeinde in Kolossee. Der Ort, in dem sich das Ganze abspielt, in den hinein Paulus da seinen Brief schreibt, der hat ja für bestimmte theologische Kreise so einen besonderen Klang, da werden die Augen leuchtend. Allerdings ist der Ort Kolossee selber ist nicht wirklich großartig. Genauer genommen ist ein ziemliches Kaff. Kolossee hat, verstehst du das Kaff?
Ja, ja.
Ja, gut, hast mich so fragend angeschaut. Ja, geil, das ist verwunderlich. Kolossee hat eine sehr wirtschaftlich, zumindest sehr bedeutende Vergangenheit, so im 6. Jahrhundert vor Christus bis rein ins 3. Jahrhundert vor Christus gab es ja, wirtschaftlich eine aufblühende Metropole, aber das wurde alles zerstört in einem Erdbeben und seitdem ist es eigentlich ein Kaff. Und zu der Zeit, wo der Paulus da nach Kolossee schreibt, ist es eine relativ unbedeutende Stadt. Und für mich ist das doppelt faszinierend, weil der Paulus trotzdem das für so wichtig erachtet hat, dass er diesen Kolossäern einen Brief schreibt. Und meiner Meinung nach einen der schönsten überhaupt im Neuen Testament. So, damit ich meine Hausübungen mache, ihr habt sie in euren Unterlagen auch drin, aber damit wir das einmal kurz, da gehe ich jetzt sehr schnell drüber, gell? Damit wir das einmal kurz so im Kopf zusammen haben. Also Kolossee liegt in einem Tal, das heißt Lykos-Tal. Da gibt es einen großen Berg, den Honak-Dak, da war ich sogar schon oben, 2571 Meter. Und die Umgebung von Kolossee wurde 60 nach Christus durch ein Erdbeben vernichtet. Früher schon einmal, es ist ein Erdbebengebiet, früher schon einmal ganz stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Und da habt ihr die modernen Ausdrücke Honas und Denizli. Das ist ja heutige Türkei, gell? Wenn ihr es in einem heutigen Atlas sucht, dann sind es die zwei Städte, wo ihr die Ruinen findet von Kolossee. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Da hinten ist dieser höhere Berg. Ist an und für sich eine sehr fruchtbare Gegend. Und es gibt so ein Dreieck in Kleinasien, wenn ihr so wollt, ein Drei-Städte-Eck. Und diese drei Städte haben ganz stark auch wirtschaftlich zusammengearbeitet. Hierapolis, Laodicea und Kolossee. Der ist leer. Egal, ihr könnt es da sehen, Kolossee, Laodicea und Hierapolis, die haben wirtschaftlich sehr stark zusammengearbeitet und werden auch diese drei Städte im vierten Kapitel dann von Paulus erwähnt. Paulus selber war nie dort in Kolossee, das habe ich schon gesagt. Er war in Ephesus, das ist da am Ufer zum Mittelmeer. Danke, super, wer immer das ist. Ah, leih mir den kurz, ja genau, super. Genau. Also da habt ihr Ephesus, das ist ungefähr 160 Kilometer von Kolossee weg. Laodicea, Hierapolis, das ist dieses Dreieck. Und ihr seht schon, das ist mitten so rein in diese Gegend, wo eigentlich die sieben Sehnschreiben in der Offenbarung dann auch sich abspielen. Also Sardis, Philadelphia, Laodicea und so weiter. Ja, habe ich schon gesagt, das ist ein Drei-Städte-Eck, die haben zusammengearbeitet, gibt es Heilquellen. Laodicea war die bedeutendste Stadt, Finanzzentrum. Und Kolossee, habe ich auch schon gesagt, war nur noch eine kleine Stadt, aber trotzdem mit einer gewissen Bedeutung, weil es noch immer so eine Purpurwirtschaft gegeben hat. Und zwar haben die Pseudopurpur hergestellt, weil das Wasser dort ein besonderes Mineral gehabt hat und Farbstoffe sehr gut gebunden hat. Purpur war ja eines der teuersten Materialien zur damaligen Zeit, haben sie eine ähnliche Farbe herstellen können, die Purpur sehr nahe gekommen ist, und damit haben sie Geschäft gemacht. Vulkanisches Gebiet, vorwiegend Weinbau und immer wieder von Erdbeben heimgesucht. Genau, das habe ich jetzt auch gerade gesagt, Six Purpur-Imitation. Und zur Zeit des Paulus war Kolossee zwar reich, aber eben nur mehr eine kleine, unbedeutende Stadt. Die Bevölkerung von Kolossee war gemischt. Die Eingeborenen, die Phrygier, griechische Siedler seit dem 4. Jahrhundert vor Christus und eine relativ große Völkerschaft von Juden. Da steht 50.000, das kommt jetzt dann darauf an, welchen Kommentar das du liest. So zwischen 20.000 und 50.000. Man muss das immer hochrechnen. Das kennt ihr schon aus der Bibel. Damals wurden immer die Männer gezählt, wenn es darum geht, Völkerschaften zu zählen. Und da gibt es einen ganz interessanten historischen Querverweis im Josephus. Ich glaube, den kennt jeder von euch, oder? Jüdische Kriege. Hat er geschrieben, war ein Historiker. Und der Josephus erwähnt, dass aus der babylonischen Gefangenschaft ungefähr 11.000 Männer, Juden, in diese Gegend deportiert worden sind oder zurückgebracht wurden aus der babylonischen Gefangenschaft. Und von den 11.000 Männern wird dann hochgerechnet, kommt man ungefähr auf diese 50.000. Epaphras war vermutlich der Gründer der Gemeinde. Und dann haben wir den Archippus, den Philemon, den Onesimus. Und ein paar Mal schon erwähnt, Paulus war der Gemeinde nicht persönlich bekannt. Der Kolosserbrief gehört ja zu den Gefangenschaftsbriefen, also aus der Gefangenschaft. Und auch das ist nicht gesichert. Ich nehme es einmal so an, ich halte mich an diese Gruppe von Historikern, die sagen, das ist höchstwahrscheinlich aus Rom geschrieben, aber ich sage es der Vollständigkeit halber. Manche sagen auch, es gibt Hinweise darauf, dass er aus Ephesus geschrieben ist. Manche sagen, es gibt Hinweise darauf, dass er aus Caesarea Philippi geschrieben worden ist. Alles drei Orte, wo der Paulus in Gefangenschaft gehalten wurde. Es gibt sehr gute Hinweise darauf, dass es aus Rom ist. Ich sage im Prinzip, in Österreich sagt man, macht das Kraut nicht fett. Es ist ein Gefangenschaftsbrief. Aus der Gefangenschaft raus. Ja, und da haben wir noch einmal den Anlass, also Bekämpfung von gnostischen Irrlehren, was das ist, da reden wir noch drüber. Belehrung über die Einzigartigkeit Jesus. Ermahnung zu einem glaubensmäßigen Lebensstil. Ende. Aus dem Gesamtkontext, es gibt ein paar Hinweise, wir kommen noch drauf, aus dem Gesamtkontext her nimmt man an, dass er es nicht gesehen hat. Es gibt auch keinerlei Hinweise, dass er jemals dort war. Du hast ja, wir kommen gleich drauf, das schauen wir uns jetzt gleich an, du hast auch in der Apostelgeschichte keinen Hinweis drauf. Gell? Bitte. Also, Kolossee war keine Metropole wie Rom, keine pulsierende Handelsstadt wie Korinth, kein kulturelles Zentrum wie Ephesus, eher tiefste Provinz. Und das Evangelium ist durch einen Missionar dorthin gekommen und das war höchstwahrscheinlich der Epaphras. Und das muss passiert sein, so in der Zeit, als Paulus von Ephesus aus circa 3 Jahre in die Gegend von Kleinasien rein. In der Apostelgeschichte lesen wir, in der ganzen Provinz Asien wurde seine Botschaft verkündigt. Das ist Apostelgeschichte 19, Vers 10. Und der Paulus ist ja in seiner Missionsarbeit sehr systematisch vorgegangen. Er hat sich immer so Welthandels- oder Weltmetropolen ausgesucht, von wo aus er dann gearbeitet hat. Weil er da die meisten Möglichkeiten auch gehabt hat, Menschen mit dem Evangelium bekannt zu machen. Also Korinth, Rom, Ephesus, Milet, was war Ort. Einige, wenn man sich die Orte anschaut, er hat es immer ganz bewusst mit Strategie gewählt. Was war die Botschaft des Paulus an die Provinzen in dieser Zeit? Und da machen wir jetzt einen kleinen Ausflug in die Apostelgeschichte. Und zwar ab Vers 20. Da lesen wir, dass Paulus von Ort zu Ort zieht, um die Gemeinden zu stärken, so wie er es schon früher gemacht hat. Unterwegs lesen wir dann, dass er hofft, Titus in Troas zu treffen, um über die Situation in Korinth informiert zu werden. Er trifft ihn aber nicht, sondern erst in Mazedonien, wo er von ihm gute Nachricht bekommt. Paulus bleibt 3 Monate in Korinth, dort schreibt er den Brief an die Römer. Aber es gibt 2 Ziele, die ihm ganz wichtig waren. Zum einen Gemeinde stärken und die Jünger ermutigen. Zum anderen die Unterstützung der Gläubigen in Jerusalem, für die Unterstützung zu sammeln. Und es werden viele Reisebegleiter des Paulus erwähnt. Es zogen aber mit ihm, Vers 4, bis nach Asien, Sopater von Beröa, von Thessalonich Aristarch, Secundus, Gaius, Timotheus, Tychicus, Trophimus. Also er hat ganz viel, wenn ihr so wollt, Missionare, die durch ihn gläubig geworden sind, durch ihm das Evangelium erkannt haben und die hat er seinerseits ausgeschickt. Und dann kommt es zum Abschiedsgottesdienst, das sind dann die Verse 6 bis 12. Wir erfahren, dass Paulus ursprünglich zum Passafest in Jerusalem sein wollte, aber dann kam es zu einer Reiseplanänderung, das Ganze ist in Verzug geraten, jetzt versucht er zu Pfingsten, also 50 Tage danach in Jerusalem zu sein und hier in Troas wird uns von einem Gottesdienst berichtet. Die Gemeinde trifft sich am Abend, da der Sonntag ja kein Feiertag war. Also traf man sich nach der Arbeit. Ein bunter Haufen trifft sich in einem Haus oder einer Wohnung. Und Paulus macht es nicht gerade kurz. Er redet die ganze Nacht durch. Und dann kommt diese Begebenheit, wo ein Bursch dann aus dem Fenster fällt. Der hält es nicht mehr aus, so lange predigt der Paulus. Probieren wir auch öfter am Schluss, wie lange halten es die Leute aus, bevor es mit dem Kopf so donk. Und es wird dann gemeinsam Abendmahl gefeiert und es war sicher ein toller Gottesdienst. Und danach gibt es eine Abschiedsbotschaft, das sind dann die Verse 13 bis 38. Die Rückreise des Apostels wird immer fokussierter, er will zum Pfingstfest in Jerusalem sein. Und ab hier ist der Lukas wieder dabei. Wir hören einen Wir-Bericht. Und er nennt einige Reisestationen. Der Paulus schweren Herzens reist an Ephesus vorbei, weil er sagt, wenn ich nach Ephesus gehe, dann bleibe ich wieder 2 Jahre dort. Also reist er vorbei. Das lässt ihn nach Milet kommen. So ein Stück weiter unten, die Küste entlang. Und da finden wir einen der herzlichsten, persönlichsten und bewegendsten Abschiede, die uns in der Bibel berichtet werden. Und der Lukas hat diese Predigt in seinen Bericht eingebaut. Und warum ist mir das so wichtig? Weil da 8 Botschaften an diverse Gruppen von uns von 8 Botschaften berichtet wird. An 8 verschiedene Gruppen, die es da in Kleinasien gibt. Und ich denke mal, dass da sicher auch Abgesandte von Kolossee dabei waren. Es wird berichtet, dass die Ältesten von Ephesus da sind. Aber ich denke auch, dass wir darüber auch Auskunft bekommen, wie die Kolosseer geprägt waren. Und es ist eine Rede an Gemeindeleiter. Und Tabea, vielleicht machen wir das einmal mit unseren Sudanesen. Am Beispiel dieser Apostelgeschichte. Die Tabea und ich, wir fliegen ja am Sonntag nach Kenia wieder und haben dort eine Gemeindeleiterschulung. Es sind ganz tolle Gedanken, die der Paulus hier diesen Gemeindeleitern mitgibt. Und ich denke, da waren auch Gemeindeleiter aus dieser Gegend in Kolossee dabei. Er fängt an mit einem Rückblick. Das sind so die Verse 18 bis 21. Er spricht davon, mit welcher Herzenshaltung er seinen Dienst getan hat. Er spricht von einem demütigen Dienst. Er spricht auch davon, dass sein Dienst beispielhaft war, exemplarisch. Er lebte ein für jeden sichtbares Leben. Und da war er ganz in der jüdischen Tradition. Kommt her zu mir, schaut mich an, seht, wie ich lebe und macht's genauso. Und mir ist es ganz wichtig, wenn wir dann über den Kolosserbrief, heute ist ja der Einführungstag, heute kann ich mir ein bisschen in der Einführung ausbreiten. Wenn wir über den Kolosserbrief nachdenken, alles, was der Paulus da so erwähnt, das ist nicht Theorie, das ist Praxis. So lebte er seinen Dienst. Und ich weiß ja nicht, was ihr nach der Bibelschule vorhabt. Wenn ihr so im Kopf habt, naja, vielleicht geht es irgendwo in die Mission. Mission kann ja in der Gemeinde sein, Kinderstunden halten. Mission kann in der Gemeinde sein, in einem Predigtdienst. Mission kann natürlich auch bis an die Enden der Erden gehen. Vielleicht geht es in einem Dienst der Barmherzigkeit. Vielleicht landet ihr irgendwo in einem Sozialdienst. Ich habe 15 Jahre im Behindertenbereich gearbeitet. Aber überall nehmt euch das zu Herzen. Ihr müsst das leben, was ihr glaubt. Die jüdische Tradition des Lernens war, dass der Rabbi gesagt hat, kommt her zu mir und lebt so wie ich. Die jüdische Tradition war genau eigentlich, wenn ihr so wollt, das Gegenteil von dem, von vielem. Ich darf es nicht absolut sagen, sonst haut man der Dominik gar nicht aufs Haupt. Aber von vielem, was wir mit euch in der Bibelschule machen. Das war das Gegenteil davon. Weil wesentlich weniger der Schwerpunkt auf der Theorie lag, sondern viel mehr auf der Praxis. Drum hat auch ein gestandener Rabbi nie mehr als 12 Schüler gehabt. Das kommt euch jetzt irgendwie bekannt vor, gell? Auch Jesus hat es nicht anders gemacht. Er war ganz in der Kultur des Judentums drinnen. Und wenn Jesus zu den ersten Jüngern sagt, auf die Frage hin, sie fragen ihn ja, Rabbi, wo wohnst du? So eine depperte Frage. Wie wenn die nicht gewusst hätten, wo Jesus wohnt. Aber wisst ihr, das meint nicht, Jesus, sag uns deine Adresse, dass wir die finden im Google Maps. Sondern das heißt, wie wohnst du? Was macht dein Leben aus? Wie lebst du? Und was sagt Jesus drauf? Kommt und seht. Folgt mir nach. Und ich möchte euch bitten, dass alles, was der Paulus hier den Kolossäern sagt, dass ihr das in dem Licht seht. Paulus hat das gelebt, wovon er gesprochen hat, wovon er geschrieben hat. Das war sein Leben. Christus ist mein Leben, sagt er im Philipperbrief. Und das meint er auch so. Hier in der Apostelgeschichte sagt das den Gemeindeleitern, der Rabbi lebt vor, die Schüler machen nach. Mein Leben, die Art, wie ich meinen Dienst lebte, das ist das Beispiel. Und es war ein demütiger Dienst. Und die Botschaft, die ich verbreitet habe, die war öffentlich für jedermann. Das war keine Spezialbotschaft für die besonders Heiligen. Es war für jedermann. Jedermann ist herzlichst eingeladen. Das sind so die Verse 20, 21. Er hat nichts zurückgehalten vom Evangelium, hat ihnen den ganzen Ratschluss Gottes, so nennen das im Vers 27, mitgeteilt. Also es ist ein Rückblick, es ist ein Einblick in die Gegenwart. Das sind dann die Verse so 22, 27. Und da öffnet Paulus seinen Freunden sein Herz, lässt sie an seinen Gedanken, Gefühlen teilhaben. Er redet davon, dass er ein Gebundener ist. Und er gebraucht 6 Bilder, wie er seinen Dienst beschreibt. Und warum er nicht aufhört oder einen Ausweg sucht aus seinem Dilemma oder will. Und da ist im Vers 24 so das Bild des Buchhalters. Das habt ihr sicher schon einmal gehört, wenn man Jesus nachfolgen will, dann soll man die Kosten überschlagen. Habt ihr das schon mal gehört? Und das erwähnt der Paulus hier auch. Er sagt, er hat alles geprüft und entschlossen. Und unterm Strich ist er draufgekommen, sagt er denen da in der Apostelgeschichte, Christus ist mehr als sein Leben. Christus ist der, auf den alles ankommt. Christus soll vor allem sein. Vor allem an erster Stelle. Er gebraucht auch das Bild des Läufers in diesem Vers. Er will seinen Lauf ins Ziel bringen, nicht auf halber Strecke aufhören, sondern den Siegespreis erhalten, voller Freude. Also noch einmal, er sagt, schaut's das an, mein Leben, mein Lauf, mein Dienst. Und all die Belehrungen im Kolosserbrief sind sein Leben, resultieren aus seinem Lauf, aus seinem Dienst. Er verwendet das Bild des Haushalters. Er sieht seinen Dienst als etwas, das er anvertraut bekam und das es gut zu verwalten gilt. Paulus war bereit, Rechenschaft über sein getanes Werk abzulegen. Und es ist ganz wichtig, wenn du dich im Namen Jesu Christi auf den Weg machst, dass du das wirklich in seinem Namen tust. Wir haben das irgendwo stehen, gell? Im Namen Christi. Da musst du gut prüfen, dass das nicht deine eigene Idee ist. Dann kann es nämlich furchtbar schief gehen. Dass das nicht deine eigene Kraft ist, mit der du das durchbringen willst. Dann geht es nämlich ganz garantiert schief. Und dass es nicht deine eigene Weisheit ist, die du weitergeben willst, sondern die Weisheit Christi weitergeben willst. Wie damals vor 5 Jahren bei mir so das Bewusstsein gewachsen ist, dass ich denke, dass Christus mich in einen vollzeitigen Verkündigungsdienst schickt. Vorher war ich ja nur Teilverkündiger. Ich habe ja daneben einen Geschäftsführungsjob gehabt. Aber wie das in mir so fordernd worden ist, groß worden ist, habe ich gesagt, das kann ich nicht allein entscheiden. Und ich bin zu meinen Brüdern gegangen, die mich über viele Jahre jetzt schon begleiten. Und habe gesagt, Schatz, um das geht's. Bitte bewegt das in meinem Gebet. Und es waren 6 Männer und Frauen, die ich alle miteinander schon fast 30 Jahre kenne, mit denen ich mit Christus unterwegs bin. und die sich auch bewährt haben in ihrem Leben im Glauben. Und ich habe gesagt, und wenn ihr da keine Einmütigkeit habt drüber, mit mir gemeinsam, dann weiß ich, das ist nicht mein Weg. Dann gehe ich den Weg nicht. Es ist ganz wichtig, dass du das checkst. Der Paulus hat eine ganz tiefe innere Überzeugung gehabt, dass er im Auftrag Christi unterwegs ist. Es hat was mit seiner Berufung zu tun, gell? Ich habe kein so ein Berufungserlebnis wie der Paulus. Mir hat nicht der Blitz vom Pferd gehauen oder sonst was. Aber dann musst du dir diese Bestätigung irgendwie anders sichern. Gefährlich ist es, nur auf sein eigenes Herz zu hören. Ich bin jetzt morgen dann 58 und ich habe gelernt, dass mein Herz ein eitel Ding ist. Meine Seele ein eitel Ding ist. Und ich habe gelernt, so ein gesundes Misstrauen zu haben, wenn so Wünsche in mir hochkommen. Gerade im geistlichen Bereich. Habe ich gelernt, dass ich sage, ja, ich möchte darauf hören. Das ist ja eine Art, wie der Heilige Geist auch wirken kann. Ich möchte darauf hören, ich möchte es ernst nehmen, wenn mir Gott was ins Herz legt. Aber ich möchte nicht nur auf mein Herz vertrauen. Weil das immer, ich weiß nicht, wie das in deinem Leben ist, ich bin draufgekommen, es ist immer eine Mischung. Es ist nie rein und lauter. Ganz selten. Es ist immer so eine Mischung. Und der Paulus war sich sehr sicher seines Auftrages. Er ist Haushalter. Er sieht seinen Dienst als etwas, das er anvertraut bekam. Und er möchte es gut verwalten. Er möchte am Ende seines Laufes hören, gut gemacht, treuer Knecht. Er verwendet auch das Bild des Zeugens. Zeuge, der einen Bericht gibt von dem, was er gesehen, erlebt hat. Und auch dazu sind wir aufgerufen, Zeuge zu sein. Von dem, was wir gesehen und erlebt haben. Daher ist es ganz wichtig, dass man aus der Schreibstube, aus der Bibelschule da am Tisch und mit dem Griffel in der Hand, dass wir da rauskommen und rausgehen mit dem Jesus, den wir haben in unserem Herzen und was erleben. Und ihn sehen, wie er am Werk ist. Weil dann können wir Zeuge sein. Wie können wir Zeuge sein? Du kannst Zeuge sein, was Christus in deinem eigenen Leben tut, oder? Das ist immer gut. Das ist immer gut, wenn man bei sich bleibt. Deine Erfahrung mit Christus kann dir keiner nehmen. Aber du kannst auch Zeuge sein, wenn du unterwegs bist mit Christus, was Christus bei anderen tut, an anderen tut, mit anderen tut. Und dafür soll man Zeuge sein. Paulus hat ganz viel mit seinem Herrn erlebt. Warum? Weil er immer brav zu Hause gesessen ist und geschrieben hat seine Briefe. Ich weiß nicht, wie der Kerl das gemacht hat. Das muss ein Wunderwunsch gewesen sein, dieser Paulus. Wenn du dir anschaust, was er alles geschrieben hat, wie er es geschrieben hat und wenn du dir dann noch seine Reisetagebücher anschaust, was der alles erlebt hat mit Christus. Da hat Gott schon ganz besonders Schäufelchen an Energie ausgeteilt. Aber das muss nicht bei jedem so ausschauen, gell? Wir sind nicht alle Paulus. Ich bin 58 Jahre Freddy, fühle mich auch ganz wohl damit. Aber auch ich habe lernen müssen, ich muss mir auf den Weg machen. Und wenn der Weg mir versperrt ist, weil ich eingesperrt bin, dann muss ich schauen, dass der Weg zu mir kommt. Das hat er auch gemacht, der Paulus. Solange es gegangen ist, hat er Leute eingeladen, besucht es mir im Gefängnis. Ich habe euch was zu sagen. Er war sehr kreativ und er benutzt auch das Bild des Wächters, Vers 26, das ist vielleicht das dramatischste Bild. Paulus hat den Menschen den Ratschluss Gottes vertrauenswürdig offengelegt und er wacht darüber, dass keine falsche Botschaft reinkommt. Das ist übrigens der einer der großen Hauptgründe, warum er den Kolossern dann schreibt. Und dann gibt er noch einen warnenden Ausblick, das sind dann die Verse 28 bis 38. Fast prophetische Anweisungen gibt er ihnen mit auf den Weg und einige Jahre später werden sich auch viele Dinge so erfüllen. Er nennt drei Gefahren. Die Wölfe, Vers 29, die darauf aus sind, die Herde zu zerstören. Die Gefahr von außen. Er nennt die Gefahr von innen im Vers 30, falsche Lehrer, machthungrige Menschen. Und das ist wohl eines der größten Probleme in jeder Gemeinde. Wo Machthungrige in einen geistlichen Mantel gehüllt um Positionen kämpfen, anstatt sich um die Gemeinde zu kümmern. Er weist darauf hin, auf die Gefahr in uns. Verse 31 bis 35, er nennt hier fünf überaus zentrale Gefahren für Gemeindeleiter. Er spricht von Achtlosigkeit, dass mir die Menschen, die mir anvertraut sind, tief im Herzen eigentlich wurscht sind, egal sind. Er spricht von Oberflächlichkeit, Begehrlichkeit, Habgier, er spricht von Faulheit. Und er spricht von Egoismus. Und er sagt, so soll es bei euch nicht sein. Das kommt für euch nicht in Frage. Denn, das hat er vorher gesagt, ihr seid ja Zeugen, ihr seid Wächter, ihr seid Herolde, ihr tragt ja das Evangelium raus. Und immer wieder im Hintergrund und schaut dabei auf mich. Schaut dabei auf mich, so wie ich das gelebt habe, so sollt es auch ihr leben. Und was mich so fasziniert beim Paulus ist, das macht er nicht in einer hochmütigen Art und Weise, sondern er macht es ganz in Demut. Habe ich schon ergriffen, sagt er an anderer Stelle? Nein. Aber ich strecke mich aus mit allem, was ich habe, dass ich es ergreife. Und am Ende haben wir Gebet und Segen in diesem Teil der Apostelgeschichte und Paulus schließt im Wissen, dass er seine Freunde nie wiedersehen wird. Die Kolosser hat er sowieso nie gesehen und wird sie auch nicht mehr besuchen können. Die Gemeinde, die durch seine Verkündigung entstanden ist, dürfte vorwiegend aus Heidenchristen bestanden haben. Obwohl man eben auch den Einfluss des Judentums wiederfindet bei den Kolossern. Das sind dann all die Dinge, wo es um, lasst euch nicht vorschreiben, was ihr essen sollt, was ihr tun sollt, diese ganze Geschichte und natürlich auch, wo es um die Beschneidung geht, wo er das Bild der Beschneidung verwendet, darf man auch annehmen, dass es Juden in dieser Gemeinde gab mit jüdischem Hintergrund. Aber wie gesagt, wenn Paulus an die Christen in Kolosse denkt, wird ihm warm ums Herz. Und das ist eine der großen, herausragenden Fähigkeiten des Paulus, obwohl er sie gar nicht kennt. Er hört nur von seinem Mitstreiter, dem Epaphras, wie toll diese Gemeinde ist. Und er freut sich mit. Er ist darüber voller Dankbarkeit. Und Freude über diese Brüder in Kolossee. Da gibt es keine Eifersucht. Da gibt es eigentlich nur Dankbarkeit. Er ist voller Liebe für diese komischen Heiligen da in Kolossee. Denn, und das kommt schön raus im ersten Kapitel, sie waren geboren aus dem Wort. Im Wort ist ihnen Christus begegnet. Dieses Wort, das Frucht bringt, wie er es im Vers 6 dann schreibt. Im Wort sind sie gegründet. Nicht im Gefühl, sondern in der Wahrheit, in der Weisheit von Gottes Wort. Das ist es, was Bestand haben sollte in ihrem Leben. Denn sie hatten sich ja an diesem Wort entschieden, nicht an den Bedürfnissen irgendeiner Beliebigkeit, sondern sie lebten im Wort Christi, in seiner Wahrheit. Und dieses Wort gebiert immer eine fröhliche Hoffnung und Zuversicht. Und die spürt man den Paulus hier ab. Dieses Wort gebiert keine Lethargie. Dieses Wort führt nicht in depressive Phasen, sondern es führt immer in eine fröhliche Hoffnung. Und das alles wuchs und wurde vermehrt durch Christus. Und wie Paulus Christus kennt, konnte er hoffen, dass daraus noch viel, viel mehr werden würde. Und es war am Anfang sehr unspektakulär gewesen. Epaphras, so einer, den man kaum kannte, hatte ihnen dieses Wort Christi weitergesagt. Und sie hatten es angenommen. Vom Epaphras hört man nicht, dass er ein großer Prediger war. Man hört nicht, dass er ein weitgereister Missionar war. Der Epaphras war keine Koryphäe auf irgendeinem Gebiet. Aber er war ein treuer Diener seines Herrn. Und er hat das, was er beim Paulus gelernt hat, Klammer auf, vorgelebt bekommen hat, Klammer zu, hat er den Kolossern weitergesagt. Er war Bruder und Diener. Und es ist sehr viel, wofür man dankbar sein konnte. Bei dem einem das Herz weit werden konnte. Für Paulus ist es Grund, Christus anzubeten. Für diese kraftvolle Macht, die Leben verändert hat. Im Leben der Kolosseer. Nachdem wir von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe zu allen Heiligen gehört haben. Das ist das, was den Paulus in so eine Hochstimmung versetzt. Er hat von ihrem Glauben, von ihrer Hingabe zu Christus gehört und von der Liebe. Da haben jetzt die Gasthörer leider ein bisschen den Nachrang. Wir haben gerade unsere Klausur hinter uns gebracht, da haben wir auch über die Liebe geredet. Da haben wir davon geredet, dass der Paulus sagt, die Liebe ist das Größte. Da bleiben Glaube, Liebe und Hoffnung, aber die Liebe ist das Größte. Und das muss man im Kontext setzen. Hier sagt er, ich habe von eurem Glauben und von der Liebe gehört. Und für den Paulus war das das Wichtigste überhaupt, von Glauben und Liebe in der Gemeinde zu hören. Und noch einmal, wenn er Glaube und Liebe sagt, dann meint er nicht das Reden drüber, sondern das Tun. Darum verbindet er auch den Glauben an Jesus Christus und die Liebe zu allen Heiligen. Denn wo wird die Liebe ganz konkret? Wo geht es weg von der Theorie in die Praxis? Immer dann, wenn ich diese meine Liebe jemand anderen begegnen lasse. Wenn sie jemand anderen berührt, wenn sie sich für jemand anderen auswirkt, dann wird die Liebe spürbar. Und das geht es dem Paulus. So, kleine Pause, habt ihr euch noch verdient? Und dann machen wir einen Schlussstrich für heute.